Hey, so schön, dass du mit dabei bist, online, in deinem Wohnzimmer oder hier live vor Ort. Wir sind mittendrin in einer Predigtserie zum Thema digitales Babylon. Wenn du dir jetzt denkst, was ist Babylon eigentlich? Digital kennst du auf jeden Fall, oder? Ich habe in der letzten Woche ein Experiment gesehen und das war richtig witzig. Und zwar ein Experiment, wo in einem Restaurant Leute unterschiedliche Suppenschüsseln vorgesetzt gekriegt haben. Okay, also sie haben alle Suppe gegessen und die einen haben einfach so eine Suppenschüssel gekriegt, wo sie sich immer wieder selbst nachholen konnten. Und die anderen hatten in ihrer Suppenschüssel unten drin so ein Loch drin. Und dann wurde da immer wieder frische Suppe nachgepumpt, aber die wussten nichts davon. So, die Frage ist jetzt, wer von den beiden Gruppen hat am Ende mehr gegessen? Die mit Loch oder die ohne? Was glaubst du? Mit Loch, sehr gut. Die haben mehr gegessen. Was glaubst du, wie viel Prozent? Komm, hau einfach mal raus. Das Doppelte. Fast. 73% mehr. Die haben 73% mehr gegessen. Und dieses Prinzip nennt sich in der Psychologie das Prinzip vom Bottomless Bowl, von der Bottomless Bowl. Das heißt, eine Schüssel ohne Boden. Und das Spannende ist, dasselbe Prinzip wird auch in deinem Handy benutzt, zum Beispiel bei Social Media. Du scrollst und das Ding ist endlos. Es geht immer weiter. Und deshalb konsumierst du immer mehr, weil es geht ja immer weiter. Wie funktioniert Netflix? Abspann, 5, 4, 3, 2, 1, nächster Film, oder? Und genau der Film, den du eigentlich sehen willst oder den du dir schon mal angeschaut hast oder der irgendwie dir schon mal ins Auge gesprungen ist. Und du merkst, dieses Prinzip durchzieht eigentlich unser ganzes Leben. Überall wird uns irgendwas angezeigt, was uns gefällt und es geht immer weiter und weiter und weiter, weil das Ziel ist es, deine Aufmerksamkeit zu kriegen, weil Aufmerksamkeit die Währung unserer Zeit ist. Und das findest du quer durch alle Gesellschaftsbereiche. Du findest es zum Beispiel in den Sozialwissenschaften, da gibt's die sogenannte Pfadabhängigkeit. Pfadabhängigkeit bedeutet, du stehst an einer Weggabelung und du triffst eine Entscheidung. Zum Beispiel, du sagst, vor kurzem habe ich entschieden, ich gehe in ein Fitnessstudio. Dann bin ich da zu einem hingegangen, wollte es mal ausprobieren. Natürlich muss ich dort ein Formular ausfüllen. Dann habe ich das Ding ausgefüllt, habe erstmal 20 Minuten da rumgemacht, bis ich mein Formular fertig hatte. Und dann durfte ich endlich reingehen. Denkst du, ich entscheide mich jetzt nochmal für ein anderes Fitnessstudio? Nein, ich habe das Formular schon ausgefüllt, deshalb bleibe ich da. Und deshalb habe ich die erste Entscheidung getroffen, aber es ist eine Vorentscheidung für die nächste Entscheidung. Und es passiert ganz oft so in unserem Leben, dass wir eine Entscheidung treffen, die aber zu weiteren Entscheidungen führt. Dasselbe Prinzip hast du in den Medienwissenschaften, der Algorithmus. Ein Klick und dann wird dir angezeigt, was du als nächstes sehen sollst. Und du bestimmst nicht mehr, was dir angezeigt wird, sondern der Algorithmus bestimmt für dich, was dir angezeigt wird. Und da wollen wir jetzt mal noch ein bisschen mehr reinschauen, weil es ja ein spannendes Thema ist. Du kriegst sozusagen vorhergesagt, was du gerne sehen würdest. Das Ding kann irgendwie deine Gedanken lesen. Und da sind Leute auch kritisch dem gegenüber. Zum Beispiel Tristan Harris, der schreibt, kritisch gegenüber Social Media, zum Gedankenlesen gehört zum Beispiel dem Publikum ein begrenztes Auswahlmenü zu geben. Die Menschen durchschauen dann nicht, dass ihre Wahl gesteuert ist, sondern denken, ihre Entscheidung sei frei. Sie erkennen nicht, dass ihre Wahl von jemandem schon vorher festgelegt war, der völlig andere Ziele verfolgt als sie selbst. Er schreibt dann noch weiter, dass es auch in die entgegengesetzte Richtung gehen kann, dass Social Media dir manchmal Dinge anzeigt, die gar nicht so schön für dich sind, aber trotzdem zeigt es dir an. Zum Beispiel, er sagt, kein Designer hat je geplant, dass haarsträubende Nachrichten ganz oben gehören. Der Algorithmus hat von alleine gelernt, dass Wut gut fürs Geschäft ist. Weil denk mal drüber nach. Also wenn du jetzt bei der Arbeit bist und du hast ein Projekt und du schließt es eigentlich super ab, denkst du. Und dann denkst du, ja, geschafft. Und dann kommt dein Chef zu dir und sagt, ja, hätte schon ein bisschen besser sein können, Chris. Okay, was bleibt jetzt in deinem Kopf? Der Erfolg oder das Kommentar von deinem Chef? Natürlich das Kommentar von deinem Chef, weil wir hängen uns gern an Dingen auf, die uns wütend machen, die uns sauer machen. Und genauso denkt Social Media, die stellen dir Dinge rein, die du blöd findest, aber du findest sie so blöd, dass sie dich wieder beschäftigen. Und genauso funktioniert dieses Prinzip. Entweder du magst die Dinge richtig oder du hast die Dinge und dann werden sie dir angezeigt. Und deshalb zeige ich dir jetzt mal das Prinzip vom Algorithmus und du wirst merken, dahinter steckt ein geistliches Prinzip. Weil der Algorithmus fängt so an, es werden erstmal deine Daten erfasst. Das heißt, der Algorithmus schaut sich dein Leben an, er schaut, was likest du, was magst du, was kommentierst du, was beschäftigt dich in deiner Gedankenwelt. Und dann trifft der Algorithmus eine Entscheidung und sagt, okay, das ist dein Personenprofil. Und weißt du, wer genauso handelt? Der Feind, der Teufel. Weil er schaut sich dich auch ganz genau an und er guckt, was machst du gerne? Wo triffst du Entscheidungen? Und dann sagt er, ich steck dich jetzt mal in die Box rein. Du gehörst in die Box Katzenvideos, weil du guckst dir ja gerne Katzenvideos an. Und dann kriegst du plötzlich Katzenfutter-Werbung angezeigt. Obwohl du nicht mal eine Katze hast. Aber ist egal, weil du hast dir ja Katzenvideos angeguckt. Und plötzlich neigst du dazu, dir auch noch Katzenfutter zu kaufen oder Spielzeug, weil du könntest ja irgendwann mal eine Katze haben. Und du merkst, dieser Algorithmus steckt dich in eine Box rein, weil du mal ein Katzenvideo gesehen hast. Ich habe letztens ein Fitnessvideo gesehen. Seitdem werden mir ständig irgendwelche Sachen angezeigt. Letztens wieder ein Video, der Proteinshake, der deine Muskeln von alleine wachsen lässt. Ja, super. Das wird mir dann angezeigt, weil ich auf ein Video draufgeklickt habe. Und dann geht's weiter. Aus dem Profil heraus wird dir dann Content angezeigt. Ich nehme dich jetzt mal ganz ehrlich rein in mein Social Media. Okay, so sieht mein Instagram-Profil aus aktuell, wenn ich da auf die Suchleiste draufklicke. Da werden mir ganz viele so christliche Zitate angezeigt, weil das mag ich sehr. Da habe ich ganz viele extra vorher draufgeklickt, damit es auch schön christlich aussieht. Ja, es ist doch so, oder? Aber damit kannst du dein Profil beeinflussen, wenn du auf Dinge draufklickst. Und jetzt wird hier zum Beispiel angezeigt, how to master time, weil ich liebe ja Time Management. Ich liebe es ja, Dinge gut zu machen. Ich liebe es, effizienter zu sein. Ich liebe es, wie so eine Maschine unterwegs zu sein und das meiste leisten zu können. So, und deshalb wird mir das angezeigt. Und der Teufel nutzt das ganz gerne, damit ich eine Entscheidung treffe und sage, ja, ich muss jetzt noch mehr Timeboxing machen und noch bessere Entscheidungen treffen. Und wenn ich das noch ein bisschen besser mache, dann werde ich noch mehr schaffen können. Und was ist, ich könnte doch eigentlich den Sabbat rausstreichen, oder? Dann hätte ich noch einen Tag mehr und könnte 7 Tage in der Woche arbeiten. Das wäre doch genial, oder? Und es fühlt sich auch noch gut an. Weil der Teufel die erste Entscheidung nutzt, die ich treffe, um mich in weitere Entscheidungen reinzulenken. So, das ist ein Profil, das ist ein Thema, was der Teufel schon tausende von Jahren benutzt. Und wir schauen uns das jetzt mal an, am Beispiel von Jona. Jona war ein Prophet und er hat auch Entscheidungen getroffen in seinem Leben. Ganz am Anfang von dem Buch heißt es, und das Wort des Herrn geschah zu Jona. Das heißt, Gott spricht zu Jona, dem Sohn des Amittai, mach dich auf und geh nach Ninive. Ninive war die Hauptstadt der Assyrer, der Todfeinde von Israel. Die waren eine Übermacht, das heißt, Israel hatte eigentlich keine Chance gegen die. Jetzt schickt Gott ihn dorthin in die Hauptstadt des Feindes. Und er sagt, verkündige dort gegen sie. Also nicht geh hin und gib denen mal eine gute Nachricht mit, sondern bring denen eine schlechte Nachricht, deinen Todfeinden, die in der Überzahl sind. So, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Okay, jetzt kriegst du diese Botschaft, du bist Jona. Jetzt brauchen wir mal den Feind hier. Wir brauchen mal den Feind auf der Bühne, wir brauchen mal Gott auf der Bühne, weil wir müssen das jetzt mal ein bisschen nachspielen. Also Jona ist in dieser Situation, er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Höre ich jetzt auf Gott? Weil Gott lässt dir ja nur eine Option in dem Moment, oder? Geh nach Ninive. Und plötzlich hörst du in deinem Kopf diese Stimme.
Tarsis, komm doch nach
Tarsis. Tarsis? Was ist denn Tarsis? Habe ich gerade Tarsis gehört? Das klingt eigentlich ganz nett. Das soll es angenehm sein. Aber Gott hat doch gesagt, ich soll nach Ninive gehen, oder? Ninive, das war doch die Ansage von Gott. Und du merkst, Gott flüstert. Aber der Feind brüllt wie ein Löwe. Er läuft umher wie ein brüllender Löwe. Das heißt, ich höre hier plötzlich mehr die Stimme des Feindes als die Stimme Gottes. Vielleicht kennst du es aus deinem Alltag, dass die Stimme des Feindes oft so viel lauter ist. Jetzt gucken wir mal, welche Entscheidung Jona trifft. Aber Jona machte sich auf den Weg, wohin? Nach Tarsis. Weg vom Angesicht des Herrn. Und jetzt ist es spannend, Tarsis wird verknüpft mit weg vom Angesicht des Herrn. Das heißt, Gott gibt mir eigentlich eine klare Ansage, geh nach Ninive. Aber ich bewege mich weg von Gott und damit automatisch hin zum Feind. Es gibt keinen Mittelweg. Hier führt kein Weg in der Mitte durch, sondern es gibt nur Angesicht Gottes oder Angesicht des Feindes. Es gibt keine Zwischenlösung. Und das Ding ist, eigentlich ruft Gott mich nach Ninive. Eigentlich ruft Gott mich auf meinen Arbeitsplatz, um dort einen Unterschied zu machen. Aber Tarsis ist nur einmal im Jahr, oder?
Ja, das ist eine einmalige Chance.
Eigentlich führt Gott mich in mein Fitnessstudio, damit ich dort seinen Auftrag leben kann. Aber in Tarsis gibt es doch ein schönes Shopping-Center. Da kann ich doch mal vorbeischauen, oder? Das klingt doch. Ja, ich wollte sowieso mal neue Klamotten. Und ich glaube auch, also. Ich habe doch gerade einen Auftrag, hier in die Celebration zu kommen und da ein Segen zu sein für jemanden, oder? Aber da gibt es doch diese coole Prophetenkonferenz in Tarsis. Die ist nur einmal im Jahr, stimmt. Und weißt du, deine Ausrede kann ja auch christlich sein. Also wir können ja auch irgendwo hingehen, irgendwas konsumieren, während Gott uns eigentlich einen ganz anderen Auftrag gibt. Aber irgendwas zieht mich hin nach Tarsis. Und ich merke irgendwie, der Feind nimmt mich in seinen Bann und ich will da eigentlich irgendwie hin.
Ja,
ich will an seinen
gut,
Tisch.
Dass du hier bist. Jetzt geht's um dich.
Ja, jetzt geht's um, jetzt geht's endlich um mich.
Jawohl.
Endlich geht's mir gut.
Ja.
Und genau das ist die Masche, die er nicht nur bei Jona auffährt, sondern die er bei uns allen auffährt. Und das Spannende ist, wenn du dir mal die Landkarte anguckst, Ninive liegt im Norden von Jaffo, wo er ablegt vom Hafen. Das heißt, die Geschichte ist so, Jona geht dann dieser Entscheidung nach und er geht zum Hafen nach Jaffo. Und dann ist es spannend, was er macht, weil er steigt dann dort ein in ein Schiff, das ihn weiterführt nach nicht nach Ninive, sondern nach Tarsis. Er bewegt sich einen Schritt Richtung Tarsis und dann nimmt das Schiff ihn mit. Und dieses Schiff beschleunigt seine Entscheidung. Es ist ein Motor seiner Entscheidung. Und zwar weg von Gott. Und das ist das Spannende. Statt 800 Kilometer, einfach eine 2-Wochen-Reise, sich auf den Weg zu machen, den Gott für ihn bereithält, geht er lieber die vierfache Reise in die entgegengesetzte Richtung und landet in Spanien. Aber wie oft mache ich das auch? Wie oft renne ich weg von Gott und laufe einen riesigen Umweg? Aber genau das ist der Algorithmus, wo der Teufel uns reinhaben will. Weil alles fängt an mit einer Entscheidung. Das ist der Teufelskreislauf. Wir fangen an mit einer Entscheidung. Ich gehe nicht nach Ninive, sondern ich gehe nach Tarsis. Dann landet er in Jaffo. Was passiert dort? Dort ist plötzlich ein Boot.
Das ist vorbereitet.
Das ist ja vorbereitet. Hat Gott mir das Boot vielleicht hingestellt? Das ist alles so vorbereitet. Das Boot ist ja genau da. Und es fährt auch noch nach Tarsis. Vielleicht habe ich mich ja am Anfang verhört. Und vielleicht ist das ja der richtige Weg. Ja, genau, Gott will ja eigentlich gar nicht, dass ich nach Ninive gehe. Das sind ja meine Feinde. Und irgendwo höre ich noch ein Flüstern, aber es ist so weit weg, weil ich so weit weg bin von Gott. Ich höre seine Stimme gar nicht. Und irgendwie will ich nach Tarsis gehen. Und dann kickt der Algorithmus und ich fahre mit dem Boot. Und was passiert auf dem Boot? Plötzlich kommt Jona selbst auf die Idee, sich ins Meer werfen zu lassen von den Seeleuten, die dort unterwegs sind. Und er ist dort mit den Seeleuten unterwegs. Und die Seeleute, die glauben an einen anderen Gott.
Ja, mach doch gar nicht.
An ganz viele andere Götter. Aber das ist Jona ja egal, weil er ist ja sowieso weggerannt vom Angesicht Gottes. Und dann sind ja andere Götter ganz okay, oder? Ja, stimmt, das ist ja ein Missionsfeld. Ich kann da ja Gottes Auftrag leben. Das ist ja voll gut, da bin ich ja genau richtig hier, oder? Und dann lässt er sich von diesen Leuten ins Wasser schmeißen. Und dann ist er mitten im Meer, er ist am Ertrinken. Und ich glaube, genau dort will der Feind uns haben. Er will uns ertrinken lassen in der Flut seiner Worte, seiner Lügen. Weil das Ding ist, am Ende sitze ich am Tisch des Feindes. Und der Feind redet auf mich ein, die ganze Zeit mit seinen Lügen. Und irgendwann glaube ich es auch noch.
Es war klar, dass deine Gaben nicht ausreichen. Nach
Stimmt.
Was denkst du? Dass
Stimmt, meine Gaben reichen gar nicht aus. Ich bin eigentlich gar nicht gut genug.
Was wolltest du denen denn sagen überhaupt?
Wer bin ich schon? Ich meine, auf meiner Familie liegt sowieso schon seit Generationen dieses Alkoholproblem. Und ich komme da einfach nicht
das,
raus.
Was du sagst.
Und wer bin ich schon, jetzt zu sagen, ich verändere jetzt die Welt für Gott, oder? Und keine Ahnung, ich bin sowieso nicht der richtige Ehemann für meine Ehefrau. Meine Ehefrau mag mich eh nicht. Also wie... Und der Job ist doch gar nicht das Richtige für mich. Ich brauche irgendwas anderes. Und der Zehnte, das Prinzip, das funktioniert gar nicht in meinem Leben. Ich merke einfach die Effekte nicht davon. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Und Gott liebt mich eh nicht. Wie kann er mich schon lieben? Als guckt er mich mal an. Als ob er mich lieben könnte. Und du merkst plötzlich, du versinkst im Meer der Lügen des Feindes. Und genau so funktioniert der Feind. Und ich zeige dir jetzt mal, wie das Thema Worte und das Meer zusammenhängen. Wir lesen nämlich in der Offenbarung, da steht Folgendes, Offenbarung 12. Dieser große Drache, die Schlange, der Teufel, also alles dasselbe, die wollen die ganze Welt verführen. Wie schaut das jetzt aus? Lass uns mal in den nächsten Vers reinschauen. Da heißt es, dann versuchte der Drache, also der Feind, die Frau, wer ist die Frau? Der Leib Christi, die Kirche, die Braut Christi, das sind du und ich. Er versucht, die Frau mit einer Flut zu ertränken. So, und jetzt ist es spannend. Wo kommt diese Flut her? Aus seinem Mund, aus seinem Maul. Genau so arbeitet der Feind. Er redet mir Lügen ein, er redet mir Dinge aus und ein und überflutet mich mit seinen Worten. So, und jetzt lesen wir weiter, was noch in den Psalmen steht dazu. Da schreit nämlich David zu Gott. Und David schreit zu Gott, er sagt, rette mich Gott, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Von welchem Wasser redet David hier? Ist er gerade wirklich am Ertrinken? Nein. Wenn wir ein paar Verse weiterlesen, dann steht da, die mich ohne Grund hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf. Die Feinde, Der Feind, der mich vernichten will, hat keinen Grund für ihr Tun. Aber sie verbreiten Lügen über mich und fordern zurück, was ich nicht genommen habe. Was tut der Feind? Er verbreitet Lügen über dich und mich. Er redet uns Lügen ein. Und genau das passiert in dem Moment bei Jona, als er im Meer ist. Genau das passiert in deinem und meinem Leben, wenn der Feind uns voll lullt mit seinen Worten. Und das Spannende ist, dass Gott da eine Lösung für uns hat, weil er will uns da rausreißen. Er will nicht, dass wir da drin bleiben. Und er hat einen Drehmoment für uns, weil wir lesen weiter in Psalm irgendwas 80 ist es, glaube ich. 90, 93. Da heißt es, die Fluten der Meere toben und tosen, sie brüllen. Mächtige Lieder. Der Teufel brüllt, das Meer brüllt. Es ist so laut, ich kann Gott gar nicht mehr flüstern hören, weil der Feind so laut ist.
Du kannst es eh nicht, was will Gott schon?
Und in genau dem Moment will Gott dich rausreißen, weil dein Algorithmus sieht vielleicht so aus. Lass uns das mal anschauen, was in deinem Leben angezeigt wird. Vielleicht sind es irgendwelche Tränen, irgendwelche Dinge, die dich gerade traurig machen. Vielleicht denkst du gerade über eine Schönheits-OP nach. Vielleicht denkst du, mein Geld ist leer, ich habe nicht genug, ich bin nicht cool genug, ich brauche Hilfe, ich bin traurig, ich brauche einfach mal Urlaub, ich muss einfach raus hier, ich muss rausbrechen aus meinem Job, aus meiner Ehe, aus meiner Welt.
Mach mal, was dir gut tut.
In genau dem Moment schafft Jona einen Drehmoment. Weil als er im Meer ist, wird er vom Wal verschluckt. Und in dieser Trauer, in der er da drin ist, macht er Folgendes. Er ruft zum Herrn. Er ruft zu Gott. Er ruft zu Gott. Das heißt, für uns heute, der Zugang zum Vater. Was ist der Zugang zum Vater? Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand führt zum Vater außer durch mich. So, und das heißt, ich kann über mein Leben, über all diese Traurigkeit, kann ich Jesus drüber schreiben. Und wenn ich den Namen Jesus drüber schreibe, dann verändern sich die Bilder, die dort angezeigt werden. Plötzlich wird mir Göttliches angezeigt. Und genau diese Entscheidung kann ich treffen. Ich kann in meiner Not, in meiner Situation, kann ich wegbrechen vom Tisch des Feindes und kann sagen, Feind, ich bleibe hier nicht mehr länger und ich kehre jetzt um. Weil das Coole ist, mitten in meiner Not kommt Gott ja rein, weil Gott hat diesen Wal geschickt. Gott hat diesen Wal geschickt, der mich rausholt aus den Fluten. Und Gott nimmt mich an die Hand. Und er nimmt mich mit. Und wo bringt er mich hin? Gott bringt mich mit an seinen Tisch. Und sein Tisch sieht besser aus als der Tisch vom Feind, würde ich sagen. Viel besser, da gibt es was zu essen. Und genau das ist der Punkt. Gott reißt Jona raus aus diesem Tunnel, aus diesem Meer. Und er bringt uns in den Segenskreislauf rein. Wenn wir hier reinschauen, es ist wieder eine Entscheidung, die am Anfang steht. Aber nicht die Entscheidung, auf die Lügen des Feindes zu hören, sondern die Entscheidung, den Namen Gottes anzurufen, Jesus anzurufen. Das ist die Entscheidung, die du und ich treffen können. Was passiert? Dann sind wir im Wal und der Wal beschleunigt uns und er führt uns wohin? In unseren Auftrag, nach Ninive. Und plötzlich werden wir nicht überflutet von den Lügen des Teufels, sondern wir werden erfüllt von den Worten Gottes. Und jetzt wird's spannend. Jetzt sitze ich am Tisch des Herrn. Und an diesem Tisch passiert eine Sache. Gott gibt mir seine Worte mit. Er sagt mir Dinge. Und plötzlich bin ich in Ninive. Ich bin eigentlich bei den Feinden. Ich bin auf feindlichem Gebiet. Aber ich sitze am Tisch innerlich. Ich bin in feindlichem Gebiet. Und was macht Jona? Er spricht 5 Worte im Hebräischen aus. Im Deutschen 7 Worte. Die Worte sind ganz einfach. Ninive wird nach 40 Tagen umkehren. Ninive wird nach 40 Tagen umkehren. Die hatten ja gar keinen Bock umzukehren. Aber Gott hat es gesagt. Und was Jona macht, ist, er spricht einfach Gottes Wort aus. Und das ist der Punkt. Wenn ich umkehre in diesem Moment, wo ich mittendrin bin in meinen Lügen, kann ich mich an den Tisch Gottes setzen, weil jetzt bin ich plötzlich in der Nähe zu Gott. Und wenn Gott jetzt flüstert, dann höre ich ihn. Ich höre, wie er meinen Namen ruft. Ich höre, wie er mir zuruft, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin, dass ich richtig bin in seinen Augen. Und plötzlich gibt er mir eine Botschaft, diese 5 Worte, die ich über Ninive aussprechen kann. Plötzlich gibt er mir einen Auftrag, was ich tun kann in meinem Arbeitsplatz, was ich tun kann in meinem Fitnessstudio, was ich tun kann in meiner Familie. Aber ich kann das aus dem Wort Gottes heraus. Weil wenn wir hier nochmal in den Psalm reinschauen, dann heißt es dann danach, was reißt uns raus aus dieser Flut? Was kann uns retten vor diesen Fluten? Da heißt es doch stärker als die donnernde, gewaltigen Wasser. Größer als die Wogen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Dein Wort ist wahr und zuverlässig. Dein Wort. Was macht Gott? Er stellt dem Feind sein Wort gegenüber und sagt, mein Wort ist größer, mein Wort ist stärker. Feind, du hast zu schweigen. Das ist die Ansage, die Gott dem Feind macht. In dem Moment, wo ich in Gottes Nähe bin und auf sein Wort höre. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich es schaffen, mehr aus seinem Wort rauszuleben? Wie kann ich es schaffen, wirklich aus der Nähe Gottes herauszuleben? Weil wir lesen in Römer 10, da heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt oder aus dem Hören. Das Hören aber kommt durch Gottes Wort. Das heißt, ich stehe hier an meiner Entscheidung, ich will eigentlich auf die Stimme des Feindes hören, weil die ist lauter, aber Glaube wird dadurch ausgelöst, dass ich im Glauben einen Schritt auf Gott zugehe.
Schau doch nach dir selber.
Und zwar durch sein Wort.
Was angenehm ist.
Und wie mache ich das jetzt? Wie höre ich auf das Wort Gottes? Ich habe ganz praktische Tipps für dich. Erstens, nimm dir Zeit. Weil dein Algorithmus wird geprägt durch die Zeit, die du verbringst. Und wenn du Zeit in Gottes Wort verbringst, dann wird sich dein Leben ändern. Ist ganz einfach, aber ich struggle damit jeden Tag. Jeden Morgen stehe ich auf und ich denke mir so, ich könnte auch nicht Bibel lesen.
Es gibt noch viel andere Sachen.
Stimmt, es gibt auch noch andere Videos. Ich könnte auf Instagram gehen.
Bibel ist immer das Gleiche.
Aber das habe ich schon ein paar Mal gelesen. Ich könnte aber auch Gottes Wort lesen. Und Nähe zu Gott suchen, Zeit mit Gott verbringen. Das zweite ist, fang an, Dinge zu liken, die Gott sagt. Fang an, Gottes Wort zu mögen. Wie mache ich das? Ich schaffe mir einfach einen Raum, wo es mir angenehm ist, Zeit in Gottes Wort zu verbringen. Das heißt, ich stelle morgens immer, abends bereite ich einen ganzen Tisch für mich vor. Da steht meine Bibel, die ist schon aufgeschlagen, Bibelleseplan ist parat. Da steht meine Kerze davor, ich zünde die an, mein Kaffee wird daneben gestellt. Und dann bin ich ready. Und dann habe ich mein Bibelmarkiersystem, das sieht so aus, kannst du dir gerne abfotografieren, wenn du Hilfe brauchst, wie du in der Bibel arbeiten kannst, wie du markieren kannst, dann nutz sowas und fang an, wirklich Gottes Wort zu studieren. Hey, was sind die Zusprüche, die er mir macht? Was sind die Ansagen, die er mir macht? Wo macht er Verheißungen? Wo erfüllt er diese Verheißungen? All diese Dinge können dir helfen, nur einfach tiefer in Gottes Wort einzutauchen. Was mir noch hilft, ist zum Beispiel das Bible Journal. Manchmal brauche ich einfach Ratgeber, die mir helfen, die mich anleiten dabei, Gottes Wort zu lesen. Und dann gehe ich da rein und habe letztens da reingeschaut, zu Psalm 23 und habe gemerkt, wie Gott mir diesen Psalm nochmal ganz neu aufgeschlossen hat und wie ich gemerkt habe, da steckt so viel mehr drin in diesem Psalm. Und das Letzte ist, was du machen kannst, ist, du kannst ganz praktisch das teilen, was du mit Gott erlebt hast in seinem Wort. Und genau das, Beni, hast du gemacht. Du hast was mit Gottes Wort erlebt. Teil doch mal mit uns, was hast du erlebt? Wie hat Gott dich rausgerissen aus den Fluten des Feindes?
Ich habe das erleben müssen, dass der Feind es wirklich geschafft hat, über mir Wellen zusammenzubrechen oder zusammenbrechen zu lassen. Wie ist das passiert? Letztes Jahr, als der Israel-Konflikt gestartet ist, war ich gerade im Urlaub und ich habe eine einfache Nachricht von meiner Schwester bekommen. Es herrscht Krieg in Israel. Und ich bin jemand, dem interessiert sowas. Ich bin dann auch gleich in die News reingegangen, in meine News-App und habe einfach mal gelesen, was ist denn genau passiert? Was für Fakten sind denn gerade da? Wie stellt sich die Weltpolitik auf? Und ich habe dann peu à peu einfach immer mehr lesen wollen und mich informieren wollen. Und ich habe auch gemerkt, okay, das ist nicht gut, weil das ist ein Schritt von ich informiere mich hin zu ich habe Angst. Das ging so weit, das ging ein paar Tage. Das Erste, was ich gemacht habe, natürlich App aufgemacht, was ist über Nacht Neues passiert. Oder auch die neuesten Videos angeschaut. Alle 10 Minuten ist was Neues passiert, es gab ein neues Video. Und ich habe gemerkt, ich habe mich gefühlt wie Jona, der in dem Wal voller Angst einfach sich richtig, richtig ungut fühlt. Und zu der Zeit habe ich eine Message gehört, eine Predigt. Und ich habe nicht viel mitbekommen von der Predigt, aber ein Satz ist mir hängen geblieben. Und da sagt der Pastor, tu mir einen Gefallen. Und egal, wie du deinen Tag startest, aber wenn du das erste Mal in dein Handy reinschaust, lass es die Bibel-App sein. Hol dir zumindest den Vers des Tages ab und da ein, zwei Gedanken dazu. Gut, mehr ist nicht hängen geblieben von der Message, aber ich habe das am nächsten Tag gemacht. Ich habe die Bibel-App aufgemacht, bevor ich die News gelesen habe. Und ich kann dir sagen, seit dem Tag geht es mir einfach viel besser. Und ich durfte lernen, zuerst mir Gottes Wort abzuholen, so wie es der Chris auch gerade gesagt hat. Und ganz neu, vor 2 Wochen, als der Konflikt neu entflammt ist, war es ja auch so, okay, ich habe die News bekommen, es kamen Raketen aus größtenteils dem Iran, was mache ich jetzt? Versinke ich wieder in meinem Algorithmus und in meinem Feed, wo nur Negativität da ist? Und ich durfte aktiv mich dazu entscheiden, nein, zuerst in Gottes Wort zu schauen, in die App reinzuschauen, in die Bible-App und mir den Vers des Tages abzuholen. Und ich will dich wirklich ermutigen, egal wie du dich fühlst, ob du dich manchmal in einem Sturm fühlst oder wie Jona einfach eingequetscht in einem Wal, geh nicht zuerst auf die App, die einfach all deine Aufmerksamkeit bringt, sondern geh zuerst in Gottes Wort und schenk ihm einfach den ersten Teil davon. Und dadurch ging es mir immer besser und da will ich dich einfach ermutigen damit.
Mega, vielen, vielen Dank dir, Beni. Richtig cool. Ich liebe es einfach, was für einen Unterschied es macht, wenn wir uns auf Gottes Wort draufstellen. Und ich habe das letztes Jahr persönlich für mich nochmal neu entdeckt, weil ich gemerkt habe, ich liebe die Bibel. Schon seit ich mit Jesus unterwegs bin, habe ich so ein Feuer und so eine Leidenschaft für Gottes Wort. Und für mich war im letzten Jahr nochmal ein krasser Gamechanger, dass ich gemerkt habe, Gottes Wort ist ja nicht nur was ich hören darf, sondern Gottes Wort ist auch was ich aussprechen darf. Und das hat für mich nochmal ganz, ganz viel verändert. Ich habe Impact gemacht letztes Jahr und es war für mich so krass und ich kann es dir nur empfehlen, wirklich steig damit ein, geh diesen Jüngerschaftsschritt, weil du lernst in diesem Schritt mit Gottes Wort zu kämpfen. Weil ich habe in dem Moment gemerkt, mein Haus, in dem Moment, wo ich Hörer und Täter und Sprecher des Wortes Gottes werde, in dem Moment ist mein Haus nicht auf Sand gebaut, sondern auf Stein. Das ist das, was Jesus am Ende der Bergpredigt sagt. Und weißt du was? Dieses Bild geht weiter. Wenn dann die Wellen kommen, was sind die Wellen? Die Fluten des Feindes. Was ist, wenn er kommt mit seiner Anklage? Was ist, wenn er kommt mit seinen Lügen? Dann stehe ich fest im Wort Gottes, auf seinem Felsen. Und da will ich dich dazu ermutigen, lass uns feststehen auf Gottes Wort. Und das will ich jetzt ganz praktisch mit dir ausprobieren. Mit Psalm 23. Und zwar, indem wir da reingehen und lernen, Gottes Wort auszusprechen. Du kannst es in drei Richtungen aussprechen. Erstens, du kannst Gott Danke sagen. Du kannst Gott Danke sagen, was er für dich getan hat. Du kannst zweitens diese Wahrheiten, die Gott über dich ausspricht, in deiner Seele einbalsamieren. Weil ich weiß nicht, wie es deiner Seele geht, aber meine Seele glaubt ganz oft nicht das, was Gott sagt. Und deshalb muss ich es ein bisschen wiederholen und einmassieren. Und das Dritte, was du machen kannst, ist, mit dem Feind zu reden. Und das war für mich neu. Ich kann mit dem reden, aber ich muss auch den Ton richtig setzen. Weil im Wort Gottes, auf der Basis von seiner Autorität, kann ich dem Feind Ansagen machen und kann sagen, Teufel, du hast kein Anrecht auf mein Leben. Und lass uns das jetzt mal ausprobieren mit Psalm 23. Du kannst da einfach mit einsteigen. Ich werde jetzt meine Beispiele nehmen, aber du kannst da einfach mit reingehen und die Dinge für dich in Anspruch nehmen, die für dich gelten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, meine Finanzen sind genug. Der Herr ist mein Hirte. 6 Tage arbeiten reicht aus. Der Herr ist mein Hirte. Ich bin jetzt neu in Augsburg, aber ich werde Freunde finden. Gott ist genug. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird es nicht an Weisheit fehlen für meinen neuen Job. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann geht's weiter. Er führt mich auf frische, grüne Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Aber ich versink doch in der Arbeit.
Du bist doch ausgelaugt.
Aber er erquickt meine Seele. Ich muss doch eigentlich wegrennen von dem Job.
Das ist zu viel. Mach's mal ein bisschen
langsamer. Aber er erquickt meine Seele. Was ist, wenn ich in meinem Schmerz drin versinke? Ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich komme nicht mehr klar mit diesen Schmerzen, mit dieser Krankheit. Aber er erquickt meine Seele. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich komme nicht mehr weiter. Ich muss diese Entscheidung treffen. Aber ich habe noch kein klares Wort von Gott. Aber in seiner Nähe erquickt er meine Seele. Und dann geht's weiter. Er führt mich auf rechte Straßen um seines Namens willen. Mann, jetzt bin ich schon wieder in die Pornografie abgerutscht. Eigentlich bin ich richtig blöd. Ich kann doch gar nichts.
Das macht doch auch jeder.
Aber ich darf umkehren und er führt mich. Er führt mich auf den richtigen Weg. Aber ich habe schon wieder mit meinen Steuern gemogelt und betrogen und ich keine Ahnung, was ich jetzt machen soll.
Soll man es denn auch sonst machen?
Ja, es gibt ja keinen anderen Weg. Das Geld ist ja knapp. Aber ich kann umkehren. Und er wird mich auf den richtigen Weg führen. So ist Gott. Und dann heißt es weiter. Und ob ich schon wandere durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ich gehe gerade durch so viel Schmerz und Zweifel und ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Ich fange an, meinen Glauben zu dekonstruieren. Hat Gott das wirklich gesagt? Ist es wirklich seine Wahrheit? Ist die Bibel wirklich wahr oder ist sie nicht einfach veraltet? Kann man das alles noch für wahr halten? Aber Gott ist bei mir. Gott ist bei mir mitten im Zweifel. Gott ist bei mir mitten in der Dekonstruktion. Gott ist bei mir mitten da drin, wo ich ganz viele Fragen habe. Er steht an meiner Seite. Und dann, und ich liebe diesen Vers, wie es weitergeht. Können wir das nächste einblenden? Da heißt es, er bereitet einen Tisch für uns im Angesicht unserer Feinde. Weißt du was, ich sitze die ganze Zeit. Der Satan hat ja nur einen Stehtisch, gell? Der hat ja nicht mal einen Sitztisch. Aber ich stehe hier die ganze Zeit und lass mich zulullen von diesen Lügen.
Hat Gott es gesagt? Wem kannst du vertrauen?
Ja.
Du bist doch allein.
Ich kann Gott doch gar nicht vertrauen, oder? Aber in dem Moment darf ich umkehren zum Vater. Und ich darf mich an seinen Tisch setzen. Er hat nämlich Sitzplätze. Und dann setze ich mich dahin. Und der Tisch ist voll gedeckt. Ist nicht so ein leerer Tisch. Da ist die Fülle da. Und er führt mich an seinen Tisch. Und dann heißt es, er bereitet einen Tisch für mich im Angesicht meiner Feinde. Aber der Teufel, der kommt dann einfach rein. Und weißt du, kennst du das? Manchmal habe ich so Date Nights und ich hatte das schon mal. Da hat sich jemand bei der Date Night an unseren Tisch gesneakt. Kennst du das? Genauso ist der Feind. Der schleicht sich an deinen Tisch. Und dann fängt er wieder an, der Lügen einzureden.
Was machst du eigentlich? Bist du gut genug für deine Frau?
Ich bin doch eigentlich gut genug. Bin ich gut genug für... Und plötzlich fangen diese Zweifel wieder an. Aber in dem Moment sitzt du am Tisch des Vaters. Du sitzt am Tisch von Jesus. Und weißt du, was am Kreuz passiert? Am Kreuz passiert, dass der Feind, der Satan, entmachtet ist in Jesu Namen. Der Teufel, die Lügen haben keinen Platz mehr, keinen Raum mehr in meinem Leben. Und deshalb, Satan, Teufel, verbiete ich dir jetzt in meinem Leben zu sein. Ich schmeiß dich raus von diesem Tisch, weil du hast keinen Platz an diesem Tisch. Es ist ein Tisch für zwei. Für Jesus und mich, für den Vater und mich, für den Heiligen Geist und mich. Der Satan hat keinen Raum. Deshalb gib dem Teufel keinen Platz an deinem Tisch. Er hat keinen Platz. Und deshalb liebe ich dieses Bild. Er bereitet einen Tisch für mich im Angesicht meiner Feinde. Der Feind muss zuschauen. Er muss zuschauen, wie ich ein Fest feiere mit dem Vater. Er muss zuschauen, wie ich aus der Rettungskraft von Jesus lebe, wie ich aus der Auferstehungspower von Jesus heraus lebe. Der Satan muss zuschauen. Er kommt nicht ran. Er kann hier nichts tun, weil ich unter dem Segen des Vaters stehe. Und dann heißt es, und Güte und Barmherzigkeit jagen mir nach mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und das spreche ich dir jetzt zu in Jesu Namen. Du sitzt am Tisch des Vaters. Der Tisch ist reich gedeckt. Ganz egal, welche Lügen du gerade noch glaubst, ganz egal, was gerade noch zwischen dem Vater und dir drin steht. Jesus ist genau dafür in den Riss getreten. Er ist genau dafür gekommen, um jede Lüge aus dem Weg zu räumen, die dich vom Vater trennt. Und deshalb danke ich dir, Jesus, dass du jetzt mit uns am Tisch sitzt. Ich danke dir, dass du Gemeinschaft hast mit uns. Und ich danke dir, dass deine Güte und deine Barmherzigkeit uns nachjagen werden, unser Leben lang. Und dass wir sitzen bleiben werden im Hause des Herrn. Für immer und ewig. Ich spreche dir zu in Jesu Namen. Amen. Ja, wir wollen jetzt weiter am Tisch Gottes bleiben. Du darfst dich gerne hinsetzen und du darfst dein Abendmahl rausholen. Und Jesus hat sich beim letzten Abendmahl an den Tisch gesetzt. Ich weiß nicht, ob du das manchmal bewusst machst, aber er hat sich an den Tisch gesetzt und hat ein Fest gefeiert, das Passafest mit seinen Jüngern. Und dann hat er gesagt, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Und ich hatte gerade das Bild, dass Gott so eine Tafel für uns aufbaut und dass er einen Platz direkt neben sich reserviert hat für dich. Und dass du dich aber ganz ans andere Ende von dieser 20 Meter langen Tafel setzt, wo eigentlich gar kein Stuhl ist, wo du eigentlich gar nicht sein sollst, aber du setzt dich dahin. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt ganz bewusst diesen Schritt auf Jesus zugehen. Vielleicht denkst du dir auch, hey, hab mal keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen oder ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Dann ist okay, dann lass es einfach auf dich wirken und hab einfach so deinen Moment mit Jesus. Aber wenn du dieses Abendmahl jetzt feiern willst, als dein Bekenntnis zu Jesus, als dein Schritt, dass du sagst, ich will auf Jesus zugehen, dann darfst du das jetzt für dich in Anspruch nehmen, dass du einfach ganz nah an ihn ranrücken darfst bei dieser Tafel. Das, was dich noch trennt von ihm, kannst du loslassen. Du kannst einfach sein Leib, das er für dich gegeben hat, einnehmen und sagen, Jesus, ich setze mich direkt an deine Seite. Deshalb Jesu Leib für dich gegeben. Jesus den Kelch. Es steht für sein Blut, das er für dich vergossen hat. Am Kreuz, wo er für dich gestorben ist, für all deine Schuld, für alles, was dich von ihm trennt. Und die Biene hatte gerade dieses Bild von so einem Rucksack, mit dem du kommst, der ist voll beladen ist. Und Jesus nimmt diesen Rucksack und packt alles aus. Alle Lasten, alle Lügen, alle Geheimnisse, alle Dinge, einfach raus damit. Und jetzt kommt Jesus und erfüllt diesen Rucksack wieder mit neuen Dingen. Mit Geschenken, mit göttlichen Dingen, die er für dich vorbereitet hat, mit seinen Wahrheiten. Und wenn du jetzt diesen Traubensaft trinkst, dann darfst du dir das ganz neu bewusst machen, wie Jesus dich erfüllt mit all den guten Dingen, die er für dich vorbereitet hat. Mach dir nochmal bewusst aus Psalm 23, was die Wahrheiten sind, die er für dich bereithält. Und dann nimm die ganz bewusst an in dem Moment, wo du das trinkst. Jesu Blut für dich vergossen. Und ich versiegel das jetzt in deinem Namen, Jesus. Da, wo du uns gerade neue Geschenke und Segensgutscheine eingeladen hast in unseren Rucksack, Jesus. Ich versiegel all diese Segensströme, die du in unsere Herzen reinfließen lässt. Ich versiegel all die Wahrheiten, die du gerade über uns ausgesprochen hast, Jesus. Ich danke dir, dass du immer zu deinem Ziel kommst und dass wir sitzen dürfen an deinem Tisch, dass wir bleiben dürfen in deinem Haus für immer und ewig. Ich danke, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Freude. Und wir steigen das ein in den Worship und nehmen das jetzt nochmal ganz konkret für uns an. All diese Dinge, die du für uns vorbereitet hast. Amen.
Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglicht. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.